Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Ich will eigentlich leben, aber so wie es ist, will ich nicht mehr leben. Wenn suizidgefährdete Menschen solche Gedanken äußern, sprechen Mediziner bereits von der zweiten, der sogenannten Ambivalenzphase. Bevor wir unter anderem darüber reden, was dann zu tun ist und wie es gelingen kann, Menschen wieder für das Leben zu gewinnen, hören wir, wie die Bundesregierung konkret helfen will mit einer nationalen Suizidpräventionsstrategie. Steffen Wurzel.
In Deutschland soll es künftig eine zentrale Stelle geben, die sich ums Thema Suizidprävention kümmert. Das hat Gesundheitsminister Karl Lauterbach in Berlin angekündigt. So brachte er eine einheitliche und rund um die Uhr erreichbare Notfalltelefonnummer ins Spiel. Weiterer Vorschlag: bestimmte neuralgische Stellen, an denen sich Menschen das Leben nehmen, etwa Brücken, sollen besser geschützt werden. Bisher, so der SPD-Politiker, werde Suizid und das, was damit einhergehe, viel zu wenig beachtet. Und das müsse sich ändern.
Wir müssen den Suizid enttabuisieren. Also über Mord wird in Deutschland jeden Tag gesprochen. Aber wir haben also pro Jahr um die 200 Morde. Wir haben 10.000 Suizide.
Lauterbach will sich mit seiner heute vorgestellten Strategie nicht nur um Betroffene selbst besser kümmern, auch Angehörige von Menschen, die sich das Leben genommen haben oder das vorhaben, sollen verstärkt in den Blick genommen werden.
Es sind oft Tragödien auch für die Familien. Das ist also nicht etwas, was den Einzelnen alleine betrifft, sondern oft sind es die Kinder, die dann darunter besonders leiden.
Um Menschen besser zu helfen, die im Gesundheitswesen und in der Pflege arbeiten, sollen diese besser geschult werden, um sie fürs Thema Suizid zu sensibilisieren. Die Psychiaterin und Suizidpräventionsexpertin Ute Lewitzka nannte die heute vorgestellte Strategie der Bundesregierung einen Meilenstein. Sie lobte vor allem die geplante zentrale Stelle, die sich ums Thema Suizidprävention kümmert. Diese Stelle soll beraten und die Erkenntnisse anderer Stellen bündeln, die im Bereich der Suizidvorsorge arbeiten.
Natürlich gab es schon über die letzten Jahre ganz viele regionale und Bundeslandebene bezogene Angebote. Was das Problem ist, und das würde ich gerne heute hier benennen, dass viele von diesen gerade niedrigschwelligen Angeboten oft projektbasiert sind und damit zeitlich befristet finanziert sind. Und das macht die Arbeit schwer.
In den vergangenen Jahrzehnten ist die Zahl der Suizide in Deutschland zwar deutlich zurückgegangen, seit Anfang der 1980er Jahre hat sie sich fast halbiert, seit einigen Jahren aber stagniert die Zahl nun in etwa. Die jüngsten verfügbaren Zahlen sind 2 Jahre alt und kommen vom Statistischen Bundesamt. Demnach nahmen sich 2022 bundesweit gut 10.100 Menschen das Leben. Damit starben durch Suizide mehr Menschen als durch Verkehrsunfälle, Gewaltverbrechen und den Konsum illegaler Drogen zusammengerechnet. Mehr als 100.000 Menschen versuchen jedes Jahr, sich das Leben zu nehmen. Ulrich Hegal von der Deutschen Depressionshilfe sagte im Fernsehsender Phoenix:
Die höchsten Suizidraten haben Männer und vor allem alte Männer. Die höchsten Suizidversuchsraten haben junge Frauen. Also die höchsten erschreckend hohe Suizidraten haben alte Männer.
Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums waren zwischen 50% und 90% der Suizidopfer in Deutschland psychisch erkrankt. Zum Beispiel an Depressionen, Psychosen, Suchterkrankungen oder Persönlichkeitsstörungen. Der Bundestagshaushaltsausschuss hatte die Bundesregierung vor 1,5 Jahren aufgefordert, die heute vorgestellte nationale Suizidpräventionsstrategie zu erarbeiten. Auch im Koalitionsvertrag hatten SPD, Grüne und FDP vereinbart, das Thema der Suizidvorsorge anzugehen.
Um Betroffenen künftig besser helfen zu können, und unter ihnen sind, wir haben es gerade gehört, vor allem viele Männer. Heide Gläsmer leitet an der Uniklinik in Leipzig ein Projekt, das sich mit der Suizidprävention beschäftigt und vor allem den Fokus auf die Männer legt. Einen schönen guten Tag.
Ja, guten Tag.
Warum nehmen sich vor allem Männer das Leben?
Ja, es werden verschiedene Gründe diskutiert. Zum einen benutzen Männer die letaleren Methoden, also die, die eher auch zum Suizid führen. Als zweites wird diskutiert, dass Männer weniger Hilfe in Anspruch nehmen, wenn sie in Krisen kommen und damit sozusagen mit der Krise allein zurechtkommen müssen. Entsprechend dann ist auch das Suizidrisiko höher. Und es wird außerdem auch diskutiert, dass psychische Erkrankungen bei Männern seltener erkannt und behandelt werden.
Weniger Hilfe in Anspruch nehmen, hat das immer noch auch mit stark ausgeprägten Rollenbildern zu tun?
Ja, das ist etwas, was da eine ganz große Rolle spielt. Wir haben in unserem Projekt auch, bevor wir dann auch ein Angebot entwickelt haben, ein Online-Angebot, Männer interviewt, die einen Suizidversuch gemacht hatten. Und ich muss gestehen, dass ich erwartet hätte, dass das vielleicht schon mehr aufgebrochen ist, auch was wir so an traditionellen Geschlechterrollen haben. Aber wir haben von unseren Interviewpartnern gehört, dass das immer noch eine sehr große Rolle spielt. Und insbesondere auch, wenn man in einer Krise ist, dass solche tradierten Verhaltens- und Denkmuster eine größere Rolle spielen. Also sowas wie Individualität, Unabhängigkeit, ich muss es allein schaffen und sowas. Das ist was, was uns viele Männer berichtet haben, dass das ein Grund war, warum sie in die Krise gekommen sind und warum sie auch versucht haben, das allein zu bewältigen und daran manchmal eben auch gescheitert sind.
Aber was erzählen die Ihnen, warum die so denken? Also haben Sie wirklich das Gefühl, dass Sie immer noch den starken Mann in der Gesellschaft, Beziehung, Familie spielen müssen?
Ich glaube, das sind oft ja gar nicht so bewusste Entscheidungen, so zu denken, sondern das sind Verhaltensmuster, die man gelernt hat, die man von Vätern und anderen männlichen Personen gelernt hat und für die man sich, glaube ich, gar nicht so bewusst entscheidet in so einem Moment, sondern die einfach funktionieren immer noch.
Heißt das auch, man muss bei Männern sehr viel genauer hinschauen, um überhaupt mögliche Warnsignale zu erkennen?
Ja, das glaube ich schon. Also wir haben die zum Beispiel auch gefragt, ob sie vor einem Suizidversuch kommuniziert haben darüber, dass sie solche Absichten haben. Und interessanterweise war es, wir haben da Männer und Frauen verglichen, das ist eine andere Studie gewesen, da war es nicht so, dass Männer weniger kommunizieren, aber sie haben zum Beispiel weniger Menschen angesprochen und sie haben unspezifischer kommuniziert. Also so, dass man als Gegenüber, als Angehöriger, Kollege oder sowas nicht unbedingt erkennen konnte, dass es um Suizidalität geht, sondern die haben dann sowas gesagt wie, ach, ich kann nicht mehr oder sowas. Und dann hat nicht jeder sofort verstanden, dass hier eine suizidale Krise bevorsteht.
Würden Sie denn sagen, die sind trotzdem, trotz dieser Denkmuster, prinzipiell erreichbar? Es heißt ja immer, für uns, sage ich jetzt mal, die Gesellschaft, jeder Einzelne muss genauer hinschauen. Man soll Menschen im Zweifel ansprechen. Aber bei dem, was Sie erzählen, frage ich mich, ob das eben immer so sinnvoll oder wirklich effektiv ist.
Ja, ich glaube, wenn wir was daran ändern wollen, dann müssen wir verschiedene Wege gehen. Der eine Weg ist, und das ist ja auch ein bisschen Gegenstand dieser neuen Suizidpräventionsstrategie, ist, dass wir noch viel mehr Öffentlichkeitsarbeit brauchen, viel mehr Antistigmatisierungskampagnen, also um einfach auch diese Existenz des Problems und insbesondere auch bei Männern sichtbarer zu machen und zu enttabuisieren. Das heißt, es gibt andere Länder, die das schon sehr gut machen, finde ich, und bei uns ist es immer noch so ein bisschen versteckt. Also Australien ist immer so ein Beispiel, was genannt wird. Die haben eigene Kampagnen für Männer, wo ganz verschiedene Männer sichtbar sind in den Bildern, in den Videos und so weiter. Als zweites sollte man grundsätzlich nochmal sagen, dass es nie verkehrt ist, jemand in der Krise anzusprechen. Also auch wenn ich explizit nach Suizidgedanken oder Plänen frage, führt das nicht dazu, dass jemand die ausführt, sondern man eröffnet eher ein Gespräch. Also man sollte nie Angst haben, sowas anzusprechen.
Wie sind denn Ihre Erfahrungen in der Arbeit mit den Männern? Wie schwierig ist es oder wie affin sind die, das auch anzunehmen, was Sie ihnen nahelegen, dass man sprechen kann, dass man eben längst nicht mehr in dieser Situation ist, dass man alles alleine managen muss als Mann und auch mal Schwäche zeigen darf?
Ja gut, also die wir jetzt in der Studie interviewt haben, das sind natürlich welche, die sich bereit erklärt haben, mit uns zu sprechen. Und da war es häufig sehr interessant, dass sie, wenn sie heute zurückgeschaut haben auf ihren Suizidversuch oder ihre Suizidversuche, dass sie dann gesagt haben, ich kann das heute gar nicht mehr verstehen, warum ich das so gemacht habe. Es ist einfach Quatsch und deswegen mache ich mit. Wir haben ja auch eine Webseite entwickelt, die heißt männer-stärken.de. Dort haben wir auch Videos, wo wir Fallgeschichten, also wo Männer sozusagen erzählen, wie man sich Hilfe holen soll und so weiter, um genau dieses Thema präsenter zu machen. Andererseits haben wir auch in anderen Studien, die wir gemacht haben, gesehen, dass es immer noch so ist, dass bei Männern das Risiko, zum Beispiel wenn man wegen eines Suizidversuchs in einer psychiatrischen Klinik war und entlassen wird, ist das Risiko danach, keine ambulante Weiterversorgung in Anspruch zu nehmen, ist bei Männern viel höher als bei Frauen. Also wenn man da nicht ganz gezielt einen Termin vereinbart und diesen Übergang organisiert, dann fallen die häufig auch wieder aus dem Hilfesystem raus.
Würden Sie denn dann sagen, die nationale Suizidpräventionsstrategie ist mehr als ein guter Ansatz?
Also es ist auf jeden Fall erstmal ein guter Ansatz und wie meine Kollegin Ute Lewitzke heute schon gesagt hat, es ist ein Meilenstein. Aber natürlich liegt es jetzt in unser aller Hände, das auch so auszugestalten, dass es wirklich für die Suizidprävention auch Erfolge bringt. Und das heißt, wir müssen wirklich auch gezielt Risikogruppen wie Männer ansprechen. Wir müssen uns Strategien überlegen, wie wir die gut erreichen können. Und ich glaube auch, dass wir auch in der klinischen Arbeit noch mehr darüber nachdenken müssen, welche spezifischen Sachen brauchen wir, um Männer zu erreichen und um ihnen auch helfen zu können.
Heide Gläsmann, Deutschlandfunk Kulturpsychologin an der Uniklinik in Leipzig. Wir haben geredet über Prävention und Hilfen für suizidgefährdete Menschen, besonders mit dem Fokus auf Männer. Ich danke Ihnen.
Ich danke Ihnen.
Und Hilfe gibt es übrigens auch auf der Website telefonseelsorge.de.